Das Thema heute soll also heißen Betrachtungen zur Initiative Gemeinsam für Europa. Hat das schon mal jemand gehört oder gelesen? Gemeinsam für Europa? Und ich habe so einen Untertitel für den Vortrag: Entwicklungen hinsichtlich Einheit und Akzeptanz unter Christen verschiedener Konfessionen und anderer Weltreligionen. Das soll das Thema sein heute. Also ich werde einige Sachen vorlesen, ich werde auch einige Quellenangaben nennen, wer das gerne nachlesen will oder nachrecherchieren möchte. Und ich will damit beginnen, aus einem Flyer vorzulesen, den man auch im Internet runterladen kann, zu dem Thema, zu dieser Bewegung Miteinander für Europa, Miteinander christlicher Bewegungen und Gemeinschaften. Und in diesem Flyer ist in sehr prägnanter und kurzer Form erklärt, was so die Entwicklung war, und daraus möchte ich einiges vorlesen. Überschrift: Grundlagen des Miteinanders. Das Miteinander christlicher Bewegungen, Gemeinschaften und Kommunitäten ist gelebte Gemeinschaft unter selbstständigen Gruppierungen und unterschiedlichen Charismen und Strukturen. Zu ihnen gehören evangelische, katholische, orthodoxe, anglikanische und reformierte Christen, ebenso Mitglieder von Freikirchen und neuen Gemeinden. Dieses Miteinander lebt aus dem Bündnis der gegenseitigen Liebe. Im Sinne der Worte Jesu: ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Das ist eine Schriftstelle aus Johannes 13, 34. Dann etwas weiter hinten: unser Ziel ist nicht die organisatorische Einheit oder das Verschmelzen, sondern das Miteinander eigenständiger christlicher Bewegungen, die je ihr Charisma und ihre Spiritualität leben und diese ins Miteinander einbringen. In den Bewegungen finden sich reichhaltige und vielfältige Spiritualitäten. Das Miteinander der Bewegungen stellt einen Teil des Einswerdens des Volkes Gottes dar, da zu den Bewegungen Glieder der verschiedenen Konfessionen und kirchlichen Gemeinschaften gehören und alle ihre kirchlichen Traditionen treu bleiben, erhält die Ökumene durch dieses Miteinander eine neue Dimension und neue Impulse. Ich muss das auflegen, die Schrift ist extrem klein. Das zum Thema Grundlagen des Miteinanders. Und dann gibt es so einen ganz kurzen Abriss aus der Geschichte, wie Dinge entstanden sind. Und zwar beginnt es 1969. Das Miteinander hat zwei Ursprünge. Der erste ist das Treffen von Verantwortlichen, abgekürzt TVV, eine seit 1969 jährlich stattfindende Konferenz von Verantwortlichen, vor allem aus dem evangelischen und freikirchlichen Raum, von inzwischen über 80 unterschiedlichen Gemeinschaften, Kommunitäten, Bewegungen, Werken und freien Gemeinden. Dann gibt es einen Sprung 1998. Der zweite Ursprung war das Treffen der katholischen Bewegung mit Johannes Paul II. Zu Pfingsten 98. Der Papst zählte die Bewegungen zur charismatischen Dimension der Kirche und sagte: das Institutionelle und das Charismatische sind für die Konstitution der Kirche gleichermaßen wesentlich. Und sie tragen beide, wenn auch auf verschiedene Weise, zu ihrem Leben, ihrer Erneuerung und der Heiligung des Gottesvolkes bei. Über die Bedeutung der Bewegungen sagte der Papst, sie seien die Antwort des Heiligen Geistes auf die dramatische Herausforderung unserer Zeit. Da die katholische Kirche ein Miteinander der Bewegungen wünschte, versprach Chiara Lubich, hat den Namen schon mal jemand gehört? Das ist eine Frau aus Italien, Chiara Lubich, Lubich mit Nachnamen. Und mit der Frau befassen wir uns dann noch näher. Also die Chiara Lubich versprach dem Papst öffentlich, dass sich die Fokularbewegung, das ist die Bewegung, deren die Frau vorsteht, mit ihrem Charisma der Einheit dafür einsetzen werde. Chiara Lubich, Andrea Riccardi, er steht für charismatische Erneuerung in Italien, schlossen sich als Erste zusammen. Bald darauf folgten Pater Michael Marmann, er ist der Chef der Schönstadt-Bewegung. Hat das schon mal jemand gehört? Francis Rupert, Don Luigi, das sind aus der Communion Libertione, also alles Leute aus Italien. 1999, im ökumenischen Lebenszentrum Ottmaring, haben sich etwa 50 Personen aus dem TVV, also aus diesem Treffen von Verantwortlichen, darunter Helmut Niklas, CVJM München, Gerhard Prost, CVJM Esslingen, sowie Friedrich Aschoff von der Geistlichen Gemeindeerneuerung in der Evangelischen Kirche, trafen sich mit Chiara Lubisch und Andrea Riccardi. Also verschiedene Leute von deutschen Gruppen, verschiedene Leiter trafen sich mit dieser Chiara Lubisch und den Andrea Riccardi aus Italien. Ein sehr bemerkenswerter Satz: Man erkannte, dass alle anwesenden Bewegungen und Gemeinschaften den gleichen Ursprung haben, alles sind Werk des Heiligen Geistes. Und wir werden uns dann noch mit den Bewegungen befassen und mit den Werten, die sie vertreten. Dann gibt es einen Sprung zu 2001. Um die Erfahrung des Miteinanders nicht nur Verantwortlichen zu ermöglichen, sondern auch den Mitgliedern der Bewegungen, kam es am 8. Dezember 2001 in München zur Veranstaltung Miteinander wie sonst. Das Programm bestand aus zwei Teilen, am Vormittag mit etwa 800 Verantwortlichen in der evangelischen Bischofskirche St. Matthäus und am Nachmittag im Münchner Dom mit über 5000 Mitgliedern und Freunden. Auf Anregung von Chiara Lubich, die Helmut Niklas und Pater Michael Marmann aufgriffen, schlossen die Verantwortlichen ein Bündnis der gegenseitigen Liebe. Es wurde zur Grundlage von allem, was sich später im Miteinander entwickelt hat. Dann gehen wir zu 2002. Um miteinander zu verstehen, welche konkreten Auswirkungen das geschlossene Bündnis haben könnte, trafen sich Vertreter von Gemeinschaften aus Deutschland und Italien in Rom, und zwar Francis Ruppert, Chiara Lubisch von der Fokularbewegung, Friedrich Aschoff von der GGE, Geistliche Gemeindeerneuerung, Helmut Niklas und Thomas Römer vom CVJM München, Gerhard Prost, CVJM Esslingen und TVV und Pater Heinrich Walter Schönstadt und Andrea Riccardi. Bei dieser Begegnung entstand die Idee, im Jahr 2004 in Deutschland eine große Begegnung der Mitglieder von Bewegungen der verschiedenen Kirchen aus ganz Europa durchzuführen, Miteinander für Europa. Also so viel aus einem Flyer für eine Konferenz, die in diesem Jahr stattfindet. Und hier nimmt man Bezug auf dieses Miteinander für Europa 2004. Das hat also in Stuttgart stattgefunden am 8. Mai 2004. Ich habe mir hier eine Werbebroschüre davon ausgedruckt. Da möchte ich nur ganz kurz was draus zitieren. Die Veranstaltung Miteinander für Europa ist eingebettet in den aktuellen historischen Prozess der europäischen Einigung, die vor gut 50 Jahren nach Jahrhunderten blutiger Auseinandersetzungen begann. Die erste europäische Veranstaltung von christlichen Bewegungen und Gemeinschaften findet am 8. Mai 2004 statt. Es ist der Vorabend des Europatages, wenige Tage nach der Aufnahme von 10 weiteren Staaten in die Europäische Union. Gleichzeitig gibt sich dieses Europa seine Verfassung, in der es die Grundwerte beschreibt, im Respekt vor der Identität, Sprache, Kultur und Tradition der einzelnen Staaten und festlegt, dass es auf Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität in der Welt hinwirken will. Dies ist eine Herausforderung für alle gesellschaftlichen und religiösen Kräfte. Ist, wie gesagt, aus einer Broschüre von diesem christlichen Initiative Miteinander für Europa, wo in Stuttgart 2004 ein großes Treffen stattfand. Hier noch ein kurzes Zitat zum Thema der Beitrag christlicher Begegnungen und Gemeinschaften. Durch die wachsende Gemeinschaft unter ihnen entsteht ein Netzwerk geschwisterlicher Beziehungen zwischen verschiedenen Völkern und Kulturen ganz Europas. Zu ihnen gehören evangelische, katholische, orthodoxe, reformierte und anglikanische Christen. Das ist also in mehreren Sprachen gedruckt, die Broschüre. Miteinander für Europa macht in Ansätzen eine bereits bestehende Einheit Europas in seiner Vielfalt sichtbar, aus der Impulse für das gesellschaftliche, politische und kulturelle Leben hervorgehen. Es soll dazu beitragen, dem Prozess der Integration eine Seele zu geben, damit Europa zur Familie geeinter Völker und versöhnter Nationen werde, die sich ihrerseits dem Aufbau und der Einheit der gesamten Menschheitsfamilie verpflichtet weiß. Kulturelle Darbietungen bringen die Schönheit und den Reichtum der Vielfalt zum Ausdruck. Das aus einer Werbebroschüre von 2004. Dann habe ich mir von der Internetseite dieser Initiative Miteinander für Europa ausgedruckt, welcher Trägerkreis 2004 diese Veranstaltung, diese Konferenz getragen hat. Also zum Beispiel der CVJM Deutschlands. Und zu diesen Trägern sind immer kurze Erläuterungen gegeben. Da möchte ich etwas zitieren vom CVJM in Deutschland. Die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche ist eine offene Bewegung ohne formelle Mitgliedschaft. Sie sucht das, was sie von Gott empfangen hat, in das Ganze der Kirche und der Gesellschaft einzubringen, um so zu deren Erneuerung beizutragen. Dann ist eine Gemeinschaft Chemie Neuf aus Frankreich, ich nehme an, das spricht sich sicher anders aus. Diese Gemeinschaft entstand 1973 in Lyon und ist eine katholische Kommunität mit ökumenischer Berufung, da Christen verschiedener Konfessionen angehören. Sie besteht aus ca. 1000 verheirateten und ehelosen Männern und Frauen, die ihr Glaube an Jesus Christus und ihr Wunsch der Kirche, dem Evangelium und der Welt zu dienen, eint. Die Christusbruderschaft Selbitz ist in diesem Trägerkreis. Christusbruderschaft Selbitz ist ein Orden innerhalb der lutherischen Kirche und wurde 1949 durch Hanna und Pfarrer Walter Hümmer gegründet. Die Mitglieder haben eingestimmt in eine verbindliche lebenslange Gemeinschaft. Seit der Gründung ist mit Liturgia, in Klammern Gebet, Diakonia, tätische Nächstenliebe und Martyria, in Klammern Verkündigung, ein Dreiklang des Dienstes angestimmt. Weiter im Trägerkreis ist die Corsillo-Bewegung. Das haben wir sicher alle noch nie gehört, aber wir sollten das mal gehört haben. Corsillo heißt kleiner Kurs. Er ist seit 1949 auf Mallorca entstanden, im Zusammenhang mit einer Wallfahrt nach Santiago de Compostela. Der Kurs dauert 3 Tage, er wird gehalten von einem Team von Laien mit dem Priester, bis zu 25 Männer und Frauen, gemischt nach Alter, Beruf, Bildung, nehmen am Kurs teil. Der Corsillo will das Erlebnis des Wesentlichen im Christsein vermitteln durch Impulsreferate, Glaubenszeugnis, Gruppengespräch, Gebet in offener Atmosphäre. Das Ziel für die Teilnehmer ist, neu gestärkt und bewusst als Christ in der Welt zu leben. Weiter im Trägerkreis ist die Equi Notre Dame, Gemeinschaft von Ehepaaren. Equi de Notre Dame, kurz noch auch END, ist eine Laienbewegung innerhalb der katholischen Kirche, die das Ziel verfolgt, den christlichen Ehepaaren zu helfen, alle Dimensionen des Ehesakramentes zu entdecken und zu leben. Mitglied werden kann jedes im Sakrament der Ehe verbundene Paar, das die Ziele und Methoden der Bewegung annimmt. Das sind nur ein paar Ausschnitte, der Trägerkreis ist wesentlich größer. Dann die Fokularbewegung, deren Vorsitzende und Chefin die Chiara Lubisch ist. Die Fokularbewegung gehört zu den neuen geistlichen Aufbrüchen, die in den letzten 60 Jahren aus den christlichen Kirchen hervorgegangen ist. Sie ist 1943 in Trient in Italien entstanden und mittlerweile in mehr als 180 Ländern der Welt vertreten. Ihr Ziel ist es, den Geist der Geschwisterlichkeit und der Einheit verstärkt in Kirche und Gesellschaft in alle Bereiche des menschlichen Lebens hineinzutragen. Neben dem Engagement der Ökumene setzt sich die Fokularbewegung unter anderem besonders für den Dialog unter den Religionen ein. Menschen ohne einen religiösen Bezug finden Zugang durch den gemeinsamen Einsatz für Frieden und soziale Gerechtigkeit. Weltweit zählt die Fokularbewegung heute rund 140.000 Mitglieder und schätzungsweise 5 Millionen Menschen stehen mit ihr in Verbindung. Dann die Gemeinschaft St. Egidio. Die Gemeinschaft St. Egidio entstand im Jahr 1968 in Rom. Heute ist sie eine Bewegung, zu der mehr als 40.000 Menschen gehören, die im Einsatz für die Evangelisierung und im Dienst am Nächsten tätig sind. Anfang der 90er Jahre, bekannt sowie durch die Ausrichtung des interreligiösen und internationalen Friedenstreffens, das 1986 erstmals von Johannes Paul II. In Assisi einberufen wurde und seitdem jährlich in St. Egidio in verschiedenen europäischen Städten organisiert wird. Zuletzt fand es 2003 in Aachen statt. Dann haben wir die geistliche Gemeindeerneuerung der evangelischen Kirche. Die GGE versteht sich als Brückenbauer zwischen den neuen Bewegungen und den Kirchen. Sie gehört zur großen weltweiten charismatischen Bewegung und will deren Impulse auch in die evangelischen Landeskirchen einbringen. Dann haben wir zum Beispiel Immanuel Ravensburg, Immanuel-Gemeinschaft. ist eine katholische Laiengemeinschaft. Wir verstehen uns dabei als Zusatzangebot zur örtlichen kirchlichen Gemeinde, nicht als deren Ersatz. Oder die Jesusbruderschaft Gnadental. Die Jesusbruderschaft e.V. ist eine kommunitäre Lebensgemeinschaft von ledigen zölibatären Brüdern und Schwestern und Familien. Sie hat die Berufung, Christen an verschiedenen Orten zu sammeln, um gemeinsam das Leben aus dem Evangelium zu gestalten. Die Mitglieder der Jesusbruderschaft kommen aus unterschiedlichen Kirchen und Konfessionen, denen sie bleibend angehören. Dann haben wir noch Kirche im Aufbruch. Gerhard Brüning in Nordalb ist eine freie Initiative innerhalb der evangelischen Kirche. Oder der Kreis zur Einheit Württemberg gehört auch zum Trägerkreis. Im Kreis zur Einheit Württemberg treffen sich seit 30 Jahren Verantwortliche von christlichen Werken, Initiativen und Gemeinden dieser Region. Diese Leiter suchen ein versöhntes, respektvolles, ja sogar liebevolles Neben- und Miteinander. Die Mitglieder gehören der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche oder einer Freikirche an. Dann haben wir das Ökumenische Lebenszentrum Ottmaring. Das hat dann später nochmal eine Bedeutung, weil es sozusagen die Plattform in Deutschland bietet für die Chiara Lubisch. Einheit in versöhnter Vielfalt kennzeichnet das Leben der ökumenischen Siedlung Ottmaring. Das ist ein Begriff, der uns noch begegnen wird in der kommenden Zeit. Einheit in versöhnter Vielfalt. Die 140 Bewohner gehören zum großen Teil der Fokularbewegung, die in der katholischen Kirche entstanden ist, oder zur Bruderschaft vom gemeinsamen Leben, die im evangelischen Raum ihren Ursprung hat. Also ich sagte schon, die Chiara Lubisch sitzt der Fokularbewegung vor und dieses Lebenszentrum Ottmaring ist sozusagen ihre Plattform in Deutschland. Dann haben wir die Schönstadtbewegung, mit der befassen wir uns nachher noch ausführlicher, aber dass wir mal allgemeine Informationen haben. Schönstadt, Ortsteil von Wallendar bei Koblenz, Deutschland, ist Ursprung und Weltzentrum einer Bewegung, die auf das erzieherische Wirken des Palutinerpaters Josef Kentenisch, 1885 bis 1968, seit 1912 zurückgeht. Im Laufe der Jahre hat er über 20 verschiedenartige Gemeinschaften gegründet, die untereinander durch eine Spiritualität geeint sind, zu deren Kernelementen Glaube an die Führung Gottes im alltäglichen Leben und Erfahrung des Bundes mit Gott gehören. Diese ist eröffnet im Liebesbündnis mit Maria, der Mutter des Herrn, das der Gründer am 18.10.1914 geschlossen hat. So ist die Marienkapelle im Tal Schönstadt entstanden und zum spirituellen Zentrum der apostolischen Bewegung geworden. Weltweit gibt es inzwischen über 160 Schönstadtzentren, deren Mittelpunkt eine originalgetreue Abbildung des Urheiligtums ist. Durch die Kampagne der Mai Peregrina, der pilgernden Mutter, dazu muss ich erklären, ich habe mich damit befasst, die pilgernde Mutter Gottes ist also eine Art geschnitztes Sakrileg, die von verschiedenen katholischen Würdenträgern um die ganze Welt getragen wird. Das ist die pilgernde Mutter. Dieser Begriff begegnet uns noch öfters. Stehen ca. 3 Millionen Menschen in über 80 Ländern mit Schönstadt in Verbindung. Josef Kentenisch verbrachte mehrere Jahre im Konzentrationslager Dachau. Auch wurde er mit seinem Charisma von der katholischen Kirche nicht verstanden, hat aber trotz der 14 Jahre bis 1965 verfügten Trennung von seinem Werk uneingeschränkte Loyalität bewiesen. Er starb 1968 in der Dreifaltigkeitskirche Berg Schönstadt, wo auch sein Grab ist. Teen Challenge ist mit dem Trägerkreis. Dann dieses Treffen von Verantwortlichen. Gerhard Pross ist da der Vorsitzende. In einem Stil gegenseitiger Akzeptanz und dem Verzicht auf Konkurrenz und Selbstdarstellung geht es um das Hören auf das biblische apostolische Wort für unsere Zeit, um die Annahme der anderen in ihren konfessionellen und spirituellen Prägungen, um das Erkennen von Berufungen und um das ergänzende Zusammenspiel ganz unterschiedlicher Charismen. Das sind Auszüge aus dem Trägerkreis der Veranstaltung 2004. Dann habe ich hier eine Rede von Papst Johannes Paul II., die er als Grußwort sendete für diese Konferenz 2004. Also das ist jetzt zitiert aus einem Schreiben von Papst Johannes Paul II. An die Teilnehmer am ökumenischen Treffen Miteinander in Europa am 8. Mai 2004. Und ein Auszug daraus: zur Verwirklichung einer menschlicheren Gesellschaft, die offen für andere und solidarisch in der Liebe ist, dürfen wir nicht müde werden, unser Herz dem Evangelium zu öffnen. Die in Stuttgart versammelten Christen aus vielen geistlichen Bewegungen stellen unter Beweis, dass das Evangelium sie dazu geführt hat, den egoistischen Nationalsozialismus zu überwinden und in Europa eine Völkerfamilie zu sehen, die an einer kulturellen Vielfalt und an geschichtlichen Erfahrungen reich ist, zugleich aber in einer Art Schicksalsgemeinschaft zusammenhält. Der ökumenische Dialog trägt entscheidend dazu bei, ein europäisches Bewusstsein zu entwickeln, das auf dem christlichen Glauben gegründet ist. Das war die Rede vom Papst Johannes Paul II., die er dahin gesandt hat. Jetzt kommen wir zu unserem Jahr 2007. Am 12. Mai 2007 wird in der Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart eine neue Konferenz stattfinden, wo man 12.000 Teilnehmer aus Europa erwartet. Beteiligt sind über 170 christliche Werke und Gemeinschaften. Übersetzt wird diese Konferenz in 14 Sprachen und mit Satellitenübertragung zu Parallelveranstaltungen in zahlreichen Städten Europas. Der Veranstaltung geht ein zweitägiger internationaler Kongress für 3000 verantwortliche christliche Bewegungen und Gemeinschaften voraus. Alles nachzulesen unter www.miteinander-wie-sonst.de. So, wir sind also jetzt 2007 miteinander für Europa. Und da habe ich mir von der Internetseite Sachen gedruckt. Rubrik Veranstalter und Leitungskomitee. Träger und Veranstalter von Miteinander für Europa sind mehr als 170 christliche Bewegungen. Zu ihnen gehören evangelische, katholische, orthodoxe, anglikanische und reformierte Christen, ebenso Mitglieder von Freikirchen und neuen Gemeinden. Die Grundlage ihres Miteinanders ist ein Bündnis der gegenseitigen Liebe, das sie untereinander geschlossen haben. Die Bewegungen setzen sich in vielen Lebensbereichen ein: Familie, Schule, Arbeitswelt, Wirtschaft, Medizin, Medien, Politik, Umwelt, Sport, soziale Brennpunkte, Jugend- und Friedensarbeit, Kunst und Kultur. Zum Trägerkreis gehören zum Beispiel Friedrich Aschoff von der Geistlichen Gemeindeerneuerung, natürlich Chiara Lubisch, Fokularbewegung, Nikki Gamble von Alpha Course International, Helmut Niklas, CVM München, Ulrich Partani, ProChrist, und steht unter der Schirmherrschaft von José Manuel Barroso, Präsident der Europäischen Kommission, und von Günther Oettinger, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Also unter der Schirmherrschaft dieser beiden findet diese Konferenz im Mai diesen Jahres statt. Dann gibt es auf dieser Website eine lange Liste von beteiligten Bewegungen, Gemeinschaften und Gruppen, wo ich nur mal einige daraus vorlesen will, damit wir ungefähr eine Vorstellung bekommen, wer ist denn dort beteiligt und wer steht denn dort miteinander im Bündnis der Liebe. Das Ganze ist alphabetisch geordnet und so lese ich das dann auch mal vor. Also das sind nur ganz wenige Auszüge, das sind seitenlange Tabellen, welche Werke dort alles sich dazugehörig zählen. Entweder in der Leitung oder im Trägerkreis oder auch nur als Mitglied. Zum Beispiel die Eglow-Vereinigung christlicher Frauen in Deutschland, der Alpha-Kurs, Arbeitskreis für geistliche Gemeindeerneuerung der Evangelischen Landeskirche Württemberg, das Biblische Glaubenszentrum Stuttgart oder Biblische Glaubensgemeinde Stuttgart ist der exakte Name, Campus für Christus, charismatische Erneuerung der katholischen Kirche, Christen im Gesundheitswesen, Christliches Zentrum Nürnberg, Kommunität Christusbruderschaft Selbitz, CVJM, eine ganze Menge, auch Stadtverbände von CVJM, die Evangelische Marienschwesternschaft, FCJG Lüdenscheid, die Fokularbewegung, Geistliche Gemeindeerneuerung im Bund Evangelischer Freikirchen, die Geistliche Gemeindeerneuerung der Evangelischen Kirche, die ÜSTIS e.V., Verein für Seelsorge, Beratung und Lebenshilfe, die IGNIS Akademie für christliche Psychologie, der Josua-Dienst, Jugend mit einer Mission Deutschland, das Julius-Schniewind-Haus, der Marburger Kreis, das Nehemia-Team Nürnberg, Netzwerk Ökumene, konfessionsverbindende Paare und Familien in Deutschland, ProChrist, Schönstadt-Bewegung, der Senfkorn e.V. Leipzig, Team F, Neues Leben für Familien, Teen Challenge Stuttgart, 24/7 Prayer, Weinjardgemeinden, eine ganze Reihe aus Aachen, Barau, Bern, München, Stuttgart und der Volksmissionskreis Sachsen. Das sind nur wenige Auszüge, es gibt da noch eine Menge Bewegungen mehr, die in diesem Trägerkreis sind. Wir sind erst ganz am Anfang von dem Berg, den wir heute erklimmen. Ich möchte etwas zur Person Chiara Lubisch euch mitteilen. Also bis vor 6 Wochen habe ich den Namen auch noch nie gehört. Also die Chiara Lubisch ist geboren 1920 in Trient in Norditalien, ist Gründerin und gewählte Präsidentin der weltweit verbreiteten Fokularbewegung. Neben ihrer Arbeit als Volksschullehrerin galt ihr besonderes Interesse dem Studium der Philosophie. In den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges begann sie mit einigen jungen Frauen ihr Leben ganz am Evangelium auszurichten. Daraus erwuchs im Laufe der Zeit ein neuer Zugang zum christlichen Glauben und Leben, eine auf Gemeinschaft ausgerichtete Spiritualität. Das ist von der österreichischen Website der Fokularbewegung www.fokulare.at. Kann man also alles dort nachlesen. Ihr Anliegen ist es, zur Einheit unter Menschen, Völkern, Angehörigen der verschiedenen Konfessionen und Religionen beizutragen. Der Weg dazu führt über den Dialog. Das ist also ein sehr starker Geist in unserer Zeit weltweit, dass man glaubt, mit Dialog alle Probleme lösen zu können. Chiara Lubisch und die Angehörigen der Fokularbewegung engagieren sich daher vor allem im ökumenischen und interreligiösen Gespräch, aber auch auf politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene. Der vielfältigen Spannung unserer Zeit voll bewusst, lädt Chiara Lubisch alle Menschen ein, Zeit, Mittel und auch ihr Leben für die Verwirklichung einer geeinten Welt einzusetzen. In Würdigung ihres Einsatzes für Dialog und Völkerverständigung erhielt Chiara Lubisch etliche Auszeichnungen, unter anderem den Templeton-Preis für den Fortschritt der Religionen 1977 in London, den Preis zum Augsburger Friedensfest 1988, den UNESCO-Preis für Friedenserziehung 1996 in Paris, den Menschenrechtspreis des Europarates 1998 in Straßburg. Sie ist zurzeit Ehrenpräsidentin des WCRP, Weltkongress der Religionen für den Frieden, und Ehrenbürgerin von Rom, Trient, Florenz und Buenos Aires. Und jetzt möchte ich einige Glaubensüberzeugungen und Sichtweisen von ihr direkt zitieren, auch von dieser Webseite www.fokular-bewegung.de. Das erste Zitat ist unter der Rubrik Maria, die erste Christin. Marias Leben stand ganz im Einklang mit den Worten Gottes. Sie bewahrte sie im Herzen und betrachtete sie, um sie dann in Leben umzusetzen. Maria ist ganz durchdrungen vom Wort Gottes. Maria hat ein ganz normales Leben geführt und ist so unser Vorbild. Sie liebte Gott, der in ihr wohnte, und Gott, den sie in ihrem Sohn Jesus vor sich hatte. Sie kann uns lehren, worin unsere Berufung als Christen besteht. Gott, Christus zu lieben, der in uns lebt, und Christus, der uns in den Mitmenschen begegnet. Das kann uns Maria lehren. Auf diese Weise leben wir immer mit dem einen, mit ihm in uns, vor allem im Gebet, das wir ihm widmen, mit ihm in den Brüdern und Schwestern, denen wir uns in Liebe zuwenden. Sulus cum sulu, allein dem Einzigen. Das ist also ein Zitat von ihr. Unter der Rubrik Die Gottverlassenheit Jesu, eine weitere Lehransicht von Chiara Lubisch. Gott hat unsere Aufmerksamkeit auf die Verlassenheit Jesu gelenkt. Auf seinen Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Ausdruck seines größten Schmerzes, seines innersten Leid, seiner dunkelsten Nacht. Unergründlich ist das Geheimnis, die Tragik eines Gottes, der ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser unendliche Schmerz, den Jesus erlitten hat, zeigt uns die Größe seiner Liebe zu den Menschen. Jesus hat die Kluft erfahren, die den Menschen von Gott trennt, und er hat sie mit seiner Liebe ausgefüllt. Viele Erfahrungen haben uns gezeigt, dass sich jeder leidende Mensch in diesem Schmerz Jesu wiederfindet. Sind ihm nicht gerade die Menschen besonders ähnlich, die Angst haben, einsam sind, verbittert, enttäuscht, gescheitert und schwach? trägt nicht jede schmerzliche Trennung von Menschen, Kirchen, gesellschaftlichen Gruppen oder unterschiedlichen Ideologien seine Züge? Da Christ, der Jesus in seiner Verlassenheit liebt, findet den Weg und die Kraft, der Not und den Trennungen nicht auszuweichen. Unter der Rubrik im Dialog. Alle sollen eins sein, Johannes 17, 21. Chiara Lubisch sagt, diese Einheit schließt niemand aus und lässt die Unterschiedlichkeit zur gegenseitigen Bereicherung werden. Jesus sagt, alle sollen eins sein und sie lehrt, diese Einheit schließt niemand aus und lässt die Unterschiedlichkeit zur gegenseitigen Bereicherung werden. Wer halbwegs bibelfest ist, weiß, dass Jesus ausschließlich seine Jünger meinte, dass sie eins sein sollen. Das ist, wenn man normale Grammatik beherrscht, sonnenklar und unumstößlich, dass Jesus nur eine Gruppe von Menschen damit meint, nämlich seine Jünger. Das Bemühen um Einheit bekommt in der Geschichte der Fokularbewegung einen immer weiteren Horizont. Vom Engagement innerhalb der katholischen Kirche, in der sie entstanden ist, über den lebendigen Austausch unter den verschiedenen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften bis hin zum Dialog unter Angehörigen verschiedener Weltreligionen sowie mit Menschen ohne Religionszugehörigkeit. Jetzt kommt der Hammer. Jesus hat in seiner Bitte um Einheit niemand ausgeschlossen. Auch die Fokularbewegung möchte durch ein Zeugnis gelebten Glaubens zu einer universellen Geschwisterlichkeit beitragen. Von der Frau Lubisch unter der Rubrik Unter Christen verschiedener Konfessionen. Es beginnt wieder damit, dass die Fokularbewegung zunächst in Italien entstand. Chiara Lubisch, erste Kontakte zu Christen anderer Konfessionen ergaben sich 1960 in Deutschland. Chiara Lubisch traf in Darmstadt bei einer Begegnung mit den evangelischen Marienschwestern einige evangelische Pastoren, die sich überrascht zeigten, dass auch für Katholiken das gelebte Wort der Heiligen Schrift eine hohe Bedeutung hat. Lubisch, sie baten mich darum, unser Leben auch evangelischen Bruderschaften, Gruppen und Gemeinden vorzustellen. Auf beiden Seiten wurden jahrhundertealte Vorurteile abgebaut. Das spätestens in dem Moment hat sich der Luther einmal im Grab gedreht. Durch intensive Kontakte zwischen Chiara Lubisch und dem orthodoxen Patriarchen Athenagoras I. von Istanbul fasste die Fokularbewegung 1967 auch in der orthodoxen Kirche Fuß. Sein Nachfolger führte diese Kontakte weiter. Christen aus über 350 Kirchen, Freikirchen, Gemeinschaften, Kommunitäten haben heute am Leben und an der Spiritualität der Fokularbewegung Anteil. Barrieren und Vorurteile konnten überwunden werden und Christen beider Kirchen setzten sich gemeinsam dafür ein, dass eines Tages auch die volle, sichtbare Einheit unter allen christlichen Kirchen Wirklichkeit werden kann. Jetzt unter der Rubrik unter Angehörigen der großen Weltreligionen. Die Basis des interreligiösen Dialogs in der Fokularbewegung ist die sogenannte goldene Regel, die sich in nahezu allen Religionen der Welt findet. Was du dir von den anderen erwartest, das tu auch ihnen. 1977 erhielt Chiara Lubisch in London den Templeton-Preis für den Fortschritt der Religionen. Dann sind hier nochmal ihre ganzen Titel aufgezählt. Die Entdeckung, dass uns der Gedanke der Achtung und Nächstenliebe unter vielen Weltreligionen verbindet, hat tiefe Freundschaft wachsen lassen und weltweit zahlreiche gemeinsame Aktionen und Projekte für Frieden und Gerechtigkeit ins Leben gerufen. Mittlerweile zählen sich etwa 30.000 Gläubige der großen Weltreligionen zu Freunden und zum Teil zu engen Mitarbeitern der Fokularbewegung. Haben wir das verstanden? Wir reden hier nicht mehr von verschiedenen Kirchen. Wir sind jetzt bereits, dass verschiedene Anhänger von Weltreligionen zu ihren engen Freunden und Mitarbeitern zählen. Dann habe ich hier ein paar Nachrichten. Auch auf der Internetseite Fokularbewegung Österreich. Chiara Lubisch war krank und unter der Überschrift Gesundheitszustand von Chiara Lubisch bessert sich. Der Gesundheitszustand von Fokular-Gründerin Chiara Lubisch bessert sich zusehends. Von vielen Seiten erreichen sie Genesungswünsche, Zeichen der herzlichen Verbundenheit und Solidarität von Kardinälen und Bischöfen, Gründern und Verantwortlichen vieler christlichen Bewegungen und Gemeinschaften, Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft, von Freunden aus dem Judentum und befreundeten Vertretern verschiedener Religionsgemeinschaften. Zum Beispiel von Kardinalstaatssekretär Tarkisio Bertone Chiara Lubisch einen Besuch in der Gemelli-Klinik ab. Oder Italiens Ministerpräsident Romano Prodi wünschte ihr gute Genesung. Oder der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, Methodistenpfarrer Samuel Kubia. Ihr Gebet versicherten außerdem der Generalsekretär der Weltkonferenz der Religionen für den Frieden, Dr. William Bentley, und Freunde aus dem Judentum, darunter Rabbiner und Persönlichkeiten aus Israel, Argentinien und der USA. Der Oberrabbiner von Rom, Riccardo Di Signi, wünschte Chiara Lubisch, dass ihr Leib so stark sein möge wie ihr Geist und diese Krise überwinden möge. Freunde aus der muslimischen, hinduistischen und buddhistischen Welt beten für Chiara, unter ihnen Leiter von verschiedenen Bewegungen und Organisationen. Dazu gehören viele Afroamerikaner mit ihrem Leader Imam Muhammad und Imam Pasha von der Moschee in Harlem, New York. Aus Indien versichert Didi Atawale, Präsidentin der Bewegung Swadhyaya Family, ihr besonderes Gebet. Von Seiten der Buddhisten erbat der Präsident der japanischen Bewegung Rishu Koshai Kai den Segen Gottes und Buddhas und fügte hinzu, damit deine Führung und Leitung weiterhin Hoffnungsstrahl für Millionen von Menschen in der Welt sein kann. Ich hoffe, wir können noch. Auf derselben österreichischen Internetseite der Fokularbewegung zum Thema Fokular Spiritualität. Hier sind Auflistungen niedergeschrieben für die verschiedenen Rosenkränze, die man betet als katholischer Christ. Und das ist mit einer Unzahl von Bibelstellen unterlegt. Ich will nur mal die verschiedenen Rosenkränze nennen, wer nicht so ganz aus der Ecke kommt, denke ich, ist das ganz interessant. Und zwar gibt es den freudenreichen Rosenkranz, den schmerzhaften Rosenkranz, der lichtreiche Rosenkranz und der chlorreiche Rosenkranz. Wer gerne die Schriftstellen dazu braucht, www.fokularbewegung.at, könnt ihr das lesen. Dann nochmal zum Thema Dialog von dieser Internetseite. Wenn wir Christen auf unsere 2000-jährige Geschichte zurückblicken, befällt uns Traurigkeit darüber, dass sie zu einem großen Teil von Streit und Kriegen unter den Christen geprägt war. Die Ursache? Sicher spielen geschichtliche, kulturelle, politische, geografische und soziale Gründe eine Rolle. Aber es liegt auch daran, dass unter den Christen ein für sie typisches Element schwächer geworden ist, die Liebe. Wenn wir heute versuchen wollen, die Folgen wieder gut zu machen, müssen wir den Ursprung unseres gemeinsamen Glaubens vor Augen haben. Gott, der Liebe ist und uns auch heute zur Liebe ruft. Wenn wir gemeinsam die verschiedenen Aspekte des Christentums leben, werden wir feststellen, dass wir schon jetzt sozusagen ein einziges christliches Volk bilden, das Sauertag für die volle Gemeinschaft der Kirchen sein kann. Zum Dialog der Liebe, des Gebetes und dem theologischen Dialog kommt auf diese Weise ein weiterer Ort des Dialoges hinzu, der Dialog des Volkes Gottes. Dieses Volk, das wir hier und dort bereits abzeichnen, wünschen wir uns überall. Ein weiterer Auszug unter der Rubrik Fokulare Doppelpunkt Dialog. Über 30.000 Angehörige anderer Religionen engagieren sich in der Fokularbewegung. Nach der Verleihung des Templeton-Preises für den Fortschritt der Religionen an Chiara Lubisch wurden weltweit die Kontakte mit Juden, Buddhisten, Hindus, Sikhs und Animisten vertieft. Neue Entwicklungen öffnen sich dabei mit thailändischen Buddhisten ebenso wie mit afroamerikanischen Black Muslims. Seit 1994 ist Chiara Lubisch Ehrenpräsident der Weltkonferenz der Religionen für den Frieden, WCRP. 2001 wurde ihr in Indien der Preis Verteidigerin des Friedens von Schülern Mahatma Gandhis überreicht. Das Wort des Lebens, ein monatlicher Kommentar von Chiara Lubisch zu einer Bibelstelle, wird auch von einer islamischen Theologin für Muslime und von einer hinduistischen Gelehrten für Hindus kommentiert. Kardinal Francis Arinze, Präsident des Päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog. Es gibt Hindernisse auf dem Weg, abgesehen von den üblichen Schwierigkeiten bereiten der mancherorts aufkeimende Extremismus und Fundamentalismus große Sorgen. Doch der Dialog birgt vielfältige Möglichkeiten und Chancen. Das gegenseitige Verständnis und die aktive Zusammenarbeit sind gewachsen. Die bisherigen Fortschritte und Erfolge sind beachtlich. In beiden Richtungen findet ein Austausch von Werten statt. In beiden Richtungen findet ein Austausch von Werten statt. Zur Bereicherung aller. Die Waage schlägt zugunsten des interreligiösen Dialogs aus. Setzen wir ihn fort. Wir hatten schon hier oft Predigten, wo es darum ging, dass es um Werte geht in unserer Zeit. Unter der Rubrik Abba-Schule der Fokularbewegung, die Spiritualität der Einheit erschließt neue Dimensionen und Zugänge zur Wahrheit. Also wir brauchen nicht den Heiligen Geist, um in die Wahrheit geleitet zu werden, sondern der Weg, dass verschiedene Spiritualitäten in Einheit kommen, das bringt uns in neue Dimensionen und in neue Zugänge zur Wahrheit. Seit einigen Jahren gibt es im Internationalen Zentrum der Fokulare in Rom eine Studiengruppe aus Wissenschaftlern verschiedenster Disziplinen, die sich der Aufgabe widmen, diesen Zugang näher zu beschreiben. Die sogenannte Schule Abba. Sie geht auf eine Initiative des Theologen und Bischofs von Aachen, Klaus Hämmerle, zurück, dessen Anliegen es war, ein solches Charisma in seiner Tiefe und Weite der ganzen Kirche zugutekommen zu lassen. Ihre Methodik hat das Fundament in der gelebten Einheit, die nicht nur als ein Lebensstil verstanden wird, sondern auch als Ausgangspunkt für das Erkennen. Also man vertritt hier die Sichtweise, dass die gelebte Einheit uns in die Position bringt, mehr Erkenntnis zu bekommen, Wahrheit erkennen zu können, die man sonst nicht erkennt. Jetzt machen wir einen Sprung, das zur Person Chiara Lubichs und ihrer Fokularbewegung, die ja maßgeblich auch für dieses Miteinander in Europa verantwortlich zeichnet. Ich hatte schon vorhin erwähnt, mit im Trägerkreis und leitend in dieser Initiative ist die Schönstadtbewegung. Das könnt ihr alles lesen auf deren Internetseite. Und zwar möchte ich ein paar Ausschnitte lesen unter der Überschrift Die Spiritualität Schönstatts. Das Liebesbündnis mit Maria, ein neuer Anfang auch für mein Leben? Fragezeichen. Schönstatt wurde aus der Sehnsucht heraus geboren, der Mensch braucht ein wirkliches Zuhause in dieser Welt, ein Zuhause in Gott. Pater Kentenich war im Studienheim in Schönstatt als geistlicher Erzieher tätig. Er brachte neuen Wind in die durch Disziplin und Strenge geprägte Einrichtung. Er führte die Jungen zu Maria. Sie, die Mutter Jesu, ist eine wirkliche Mutter. Eine Mutter, die tröstet, hilft und versteht. Eine Mutter, die erzieht. Pater Kentenich lenkte das starke Drängen der Jungen nach Freiheit und Größe auf ein Ziel hin. In der Hand der Gottesmutter selbst freie, starke Persönlichkeiten zu werden. Dann zum Thema die Gnadenkapelle, das Urheiligtum, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Heute ist das Urheiligtum in Schönstatt Mittelpunkt einer internationalen Erneuerungsbewegung und ein weltbekannter Wallfahrtsort mit 190 originalgetreuen Nachbildungen der Ursprungskapelle in allen Erdteilen. Menschen aus der ganzen Welt wenden sich vertrauensvoll an Maria und erfahren Doppelpunkt. Also die Menschen erfahren von Maria, in den Unsicherheiten des Lebens schenkt sie Geborgenheit im Herzen Gottes. Wer sich ihr anvertraut, dem hilft sie in der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und wirkt Wunder der Wandlung. Maria ist auf die Hilfe derer angewiesen, die sich ihr schenken, um ihre Aufgabe auf Erden fortzusetzen. Ein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit und Liebe ganz im Geist ihres Sohnes Jesu Christi aufzubauen. Die Verbundenheit mit Maria hat einen Namen, Liebesbündnis. Auch dieses Wort ist uns sehr schön erschienen. Das Schönstatt-Heiligtum ist ein Ort des Segens und der Gnade für die Menschen unserer Zeit. Was 1914 seinen Anfang nahm, wirkt weiter in den Menschen, die sich heute mit Maria verbünden und sich ihr anvertrauen. Im Bündnis der Liebe schenkt sich Maria ganz. Wer immer sich und sein Leben lieben und leiden, beten und arbeiten, seine Dankbarkeit und sein Vertrauen, Erfolge und Misserfolge ihr gibt, erfährt, ich bin nicht allein. Ich habe eine einfühlsame und starke Mutter an meiner Seite. Ihr kann ich mich ganz schenken. Sie hilft mir, mein Leben zu meistern. Sie führt mich zu Gott. Ich darf ihr helfen bei ihrer großen Aufgabe, diese Welt zu erneuern. Jetzt möchte ich ein Liebesbündnisgebet zitieren, auch von derselben Website. Das Liebesbündnisgebet. O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz dar. Und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, so bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und dein Eigentum. Amen. Unter der Überschrift der Krug, Symbol für die menschlichen Beiträge und für die Wirksamkeit Mariens. In vielen Schönstatt-Heiligtümern befinden sich ein Krug, Zettel und Stifte. Sie sind eine Einladung, das, was ich im Liebesbündnis mit der Gottesmutter tue oder erbitte, aufzuschreiben und in den Krug zu geben. Dadurch wird sehr konkret, was das Liebesbündnis ausmacht. Das Vertrauen auf die Wirkmacht der Gottesmutter vom Heiligtum aus. Die Erfahrung, alles, was ich bringe, ist wichtig. Die Verbundenheit mit den vielen, die das Gleiche tun und sich im Gebet miteinander solidarisieren. Wie bei der Hochzeit zu Kana wird das Wunder der Wandlung geschehen. Der eigene Beitrag ist eine wichtige Gabe. Am Bündnistag, dem 18. jedes Monats, in Klammern in manchen schönen Stadtheiligtümern am Tag um den 18., werden die Krugzettel im Rahmen der Bündnisfeier verbrannt. Das Bündnisbuch, Dokument eines neuen Anfangs. Wer das Liebesbündnis geschlossen hat, ist aufgenommen in die große internationale Schönstattfamilie. Ein Bündnisschluss kann anonym geschehen, nur der Betreffende und die Gottesmutter wissen darum. Auf Wunsch werden im Bündnisbuch Name und Datum derer festgehalten, die das Liebesbündnis geschlossen haben. Pater Kentenich selbst hat sich in einem dieser Bündnisbücher mit seiner Unterschrift an die große Schar derer gestellt, die auf diese schlichte Weise von ihrem Liebesbündnis Zeugnis geben. Das Bündnisbuch dokumentiert, Menschen aller Völker und Generationen sind weltweit in ihrer Liebe zu Maria verbunden. Sie setzen sich ein für eine in Liebe erneuerte Welt. Das kann man auch auf der Internetseite tun, kann also das Liebesbündnisbuch anklicken und sich dort auch online eintragen. Das ist das, was die Schönstattbewegung vertritt an Lehre, die Hauptinitiator und verantwortlich ist für das Miteinander in Europa und dem Kongress, der in Stuttgart stattfindet, kommenden Mai. Vielleicht, um das noch einen hinterher zu geben, der Gedanke der Marienanbetung, manchmal denken wir vielleicht, dass das etwas so Suspektes ist, wo wir sagen, die meisten katholischen Christen sehen das nicht so und die meisten ihrer Lader wahrscheinlich auch nicht. Es sind ja irgendwo Christen, und das mit dieser Marienanbetung ist irgendwas Extremes aus vergangenen Zeiten oder aus Zeiten von 1600 und, wo die Päpste noch die allein Herrschenden waren oder aus der Zeit vor Luther. Und das ist nicht so. Ich möchte euch aus einem Brief zitieren vom Kardinal Meissner von 2004. Das ist ein Hürdenbrief von Joachim Kardinal Meissner, Erzbischof von Köln, verfasst 2004. Zum 150. Mal feierte die Kirche am kommenden 8. Dezember das Hochfest der unbefleckten Empfängnis Mariens. Aus diesem Anlass veröffentlichen wir hier den Hürdenbrief des Kölner Erzbischofs Kardinal Joachim Meissner, worin er die Bedeutung des einzigartigen Marienfestes erklärt. Die Gläubigen lädt der deutsche Kardinal dazu ein, die Mutter Gottes in ihr Haus aufzunehmen und damit Johannes, den Lieblingsjünger Jesu, nachzuahmen. Des Weiteren ruft er im Jahr der Eucharistie 2004-2005 zu einer Wiederbelebung der eucharistischen Frömmigkeit auf und gibt dazu praktische Ratschläge. Die erneuerte persönliche Beziehung zu Christus in der Eucharistie sei vor allem im Hinblick auf das große Weltjugendtreffen 2005 in Köln wichtig und diene als dessen Vorbereitung. Dazu braucht man noch den Lehrhintergrund, dass die heilige Eucharistie in der katholischen Kirche lehrt, dass dieses Brot und dieser Wein, den der Priester austeilt, das heißt, er teilt dann nur das Brot aus, was in Wein getaucht wird, in dem Moment, wo er das tut, wird es buchstäblich im wörtlichsten Sinne Fleisch Jesu. Das heißt, die Eucharistiefeier in der katholischen Kirche hat mit dem Abendmahl, dem Wort Gottes, nichts zu tun. Dort lehrt man, dass das, was die Christen dort in den Mund bekommen, ist Jesu Fleisch. Es ist nicht mehr das Brot. Und man lehrt dieses immerwährende und nie endende Opfer Jesu. Das ist etwas völlig anderes, als was die Bibel lehrt. Das brauchen wir, um den Hintergrund der Eucharistie zu verstehen. Das ist eine ganz finstere, dämonische Irrlehre, dass das in dem Moment Fleisch Jesu wird und den Wein, den der Priester trinkt, tatsächlich sein Blut ist. Es ist lediglich ein Symbol. Und Jesus hat gesagt, wenn wir das tun, sollen wir daran denken. Die katholische Kirche lehrt, in dem Moment ist es sein Fleisch und lehrt, dass sein Opfer immer währt. Das heißt, es ist nicht abgeschlossen. Das ist ganz wichtig als Hintergrund. Weiter aus dem Hürdenbrief von Kardinal Meissner. Zwei Ereignisse können uns, so meine ich, einen guten geistlichen Impuls geben. Das eine ist das eucharistische Jahr, das unser Heiliger Vater beim Eucharistischen Weltkongress im Oktober dieses Jahres ausgerufen hat. Das andere ist das 150-jährige Jubiläum des Dogmas von der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau und Gottesmutter Maria. Dieses Geheimnis meint, dass Maria vom ersten Augenblick ihres Daseins an ohne jede Sünde war. Beide Glaubenswirklichkeiten, die heilige Eucharistie und die Gottesmutter Maria, stehen in einem inneren Zusammenhang. Vielleicht dazu ganz kurz eine Schriftstelle, damit das Ganze nicht zu sehr Schlagzeile bekommt. Also wir haben hier eben gehört, dass die Maria vom ersten Augenblick ihres Daseins an ohne jede Sünde war und deshalb die unbefleckte Empfängnis der Maria. Es meint also nicht, dass die Art der Empfängnis unbefleckt war, sondern dass sie ohne Sünde war vor ihrer Empfängnis. Ich möchte da ein paar Römerbriefstellen zitieren, zum Beispiel Römer 3,12. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Oder Römer 5,18, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Oder Römer 8,32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle gegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Römer 11,32, denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Das sind Stellen aus dem Wort Gottes und damit ist es ausgeschlossen, dass die Maria sündlos war in ihrem Dasein. Wenn der Römerbrief sagt, dass alle unter diesem Verderben eingeschlossen waren, dann ist das die Wahrheit und das unbefleckte Empfangen der Maria ist eine Lüge. Weiter aus dem Hürdenbrief von Kardinal Meissner. Darüber hinaus bitte ich unsere Priester beim Gottesdienst am 8. Dezember die Erneuerung der Marienweihe mit ihren Gemeinden zu vollziehen. Das ist also kein Relikt aus dem Mittelalter, sondern das ist eine Aufforderung 2004 vom Chef in Deutschland an seine Priester, die das zu tun haben, was er sagt. Dann kommt noch eine Erläuterung. Mit der Empfängnis Mariens hebt nun diese Neuschöpfung an. Schon als Auswirkung des zukünftigen Heilstodes Jesu, dessen Mutter sie werden sollte, wird das Mädchen von Nazareth zum Gotteskind des neuen Bundes, das heißt frei von der Belastung der Erbschuld. Er erklärt hier, dass die Mutter Gottes, bevor Jesus geboren war, schon frei war von Erbschuld. Ohne Opfer Jesu wurde sie frei von Erbschuld. An Maria wird schon im Vorgriff der erlöste Mensch verwirklicht, damit die Menschwerdung des Sohnes Gottes im Schoß einer ganz gottgemäßen menschlichen Mutter geschehen konnte. Das Gottsein hat er allein aus seinem trinitarischen Ursprung mitgebracht, aber sein Menschsein hat er ganz und gar von Maria, denn er ist zur Welt gekommen ohne Zutun eines Mannes. Weil Maria durch ihre unbefleckte Empfängnis unter dem Herzen ihrer Mutter Anna geradezu gottfähig wurde, ließ sich der Gottessohn herab, menschfähig zu werden. Weiter unten, es fällt nicht schwer, zwischen dem Blick auf Maria und der besonderen Verehrung der heiligen Eucharistie eine Verbindung wahrzunehmen. Die Menschwerdung des Gottessohnes in Maria und seine Vergegenwärtigung unter den Gestalten von Brot und Wein, dieses immerwährende Opfer, stehen in einem innigen Zusammenhang. Was an unserem Erlöser sichtbar war, ist in die Sakramente der Kirche übergegangen. hat Papst Leo der Große gesagt, dass die sichtbare Menschheit aber hatte er von seiner Mutter Maria. War da unten, wir kennen alle den Lobgesang, der schon seit über 600 Jahren gerne zur heiligen Wandlung gesungen wird. Ave verum corpus natum de Maria Virgine, was so viel heißt wie wahrer Leib sei uns gegrüßt, den Maria uns gebar. Unterstrichen und verdeutlicht wird dieses unser Verhältnis zu Maria dadurch, dass Christus vom Kreuz herab seiner Mutter, dem Jünger Johannes, und damit allen Christen aller Zeiten zu ihrer Mutter gegeben hat. Genau dieser Augenblick ist es, der in der Heiligen Messe, genauer gesagt bei der Wandlung, Gegenwart wird. Der Apostel nahm sie in das Haus seines Daseins auf und damit hatte Maria einen besonderen Platz in der nun entstehenden Kirche sichtbar dargestellt, im Miteinander der Jünger, mit ihr in der Pfingsterwartung im Abendmahlsaal zu Jerusalem. Also in der Bibel steht was vom Obergemach. Das Wort Abendmahlsaal finde ich in meiner Bibel nicht. Wie immer, wenn es darum geht, unser Gottverhältnis gläubiger, überzeugter und dankbarer zu gestalten, gibt es auch für das Anliegen des eucharistischen Jahres keine bessere Hilfe als die Marienverehrung. Nicht umsonst hat ja der Papst im neuen Reigen der Rosenkranzgesetze als letztes Geheimnis des lichtreisen Rosenkranzes aufgeführt, Jesus, der uns die heilige Eucharistie geschenkt hat. Die Liebe und die Sehnsucht nach der Feier und der bleibenden Anbetung der Eucharistie muss sich in der gemeinsamen Sorge und Verantwortung in Priesterberufungen verdeutlichen. Dann spricht er vom Weltjugendtag, 16. bis 21. August in Köln. Die Jugend der Welt kommt in das Haus unseres Erzbistums. Welche Atmosphäre werden Sie in unserem Haus vorfinden? Ist sie geprägt von Ehrfurcht vor dem Herrn in der Eucharistie und von einer lebendigen Verehrung der Gottesmutter? Darum empfehle ich allen im Volke Gottes, dass sie Johannes nachahmen und Maria in das Haus ihres Daseins aufnehmen und sich von ihr zum Herrn führen lassen, der in der Eucharistie immer auf uns wartet. Wichtige Elemente dazu sind die Anbetung des Herrn in der heiligen Eucharistie und die Verehrung der Gottesmutter Maria. Ich denke, das soll reichen, dass die Anbetung der Maria kein Relikt der Vergangenheit ist, sondern aktuelle Theologie und heutige vertretene Werte von Leitern der katholischen Kirche. Auf einer Nachschlageseite, auf einer Art Enzyklopädie der katholischen Kirche, habe ich nachgelesen von den Päpsten Johannes Paul II. Und auch von Benedikt. Zuerst kommt hier etwas von Johannes Paul II. Wie der heilige Ludwig Maria Grignon de Montfort in seinem Geheimnis Maria erklärt, besteht der Weg dieser besonderen Form der Marienfrömmigkeit darin, sich Maria zu weihen, um durch sie Jesus ganz anzugehören. Papst Johannes Paul II. Hat diesen Weg der Welt verkündet, indem er seinen bischöflichen Wahlspruch Totus tuus, in Klammern ganz dein Maria, und das M für Maria in seinem Wappen auch als Papst übernommen hat. Der Wahlspruch ist jedoch nicht nur ein Zeichen von Frömmigkeit oder ein Ausdruck der Hingabe an Maria. Also auch der Papst Johannes Paul II. Hat ganz klar dazu gestanden und das verkündet. Und jetzt kommen wir zu unserem deutschen Papst. Der Papst Benedikt XVI. Sieht Maria als Trösterin der Christenheit, als die Zuflucht und natürlich als die, durch die Christus wirklich immer wieder zugänglich wird. Sie nimmt ihm ja nicht das Zepter weg oder drängt die Frömmigkeit von ihm ab. Sie ist im Gegenteil eine Möglichkeit, dass Menschen von ihr her das große Geheimnis Christi begreifen können und ihnen dieser Gott auch nahe wird. Und je älter ich werde, desto wichtiger und näher wird mir die Gottesmutter. Zitat vom Papst Benedikt XVI. Gerne senden wir auf Anfrage die Betrachtungen und Gebete der 33 Tage den Interessenten zu, erklärt Linda Noé. Sie empfiehlt aber auch ganz besonders die Lektüre des Goldenen Buchs. Hier werden in theologischer Tiefe die Grundlagen der Marienweihe vom Heiligen selbst erläutert. Außerdem ist eine ausführliche Anleitung für die 33-tägige Vorbereitung darin enthalten, die aus verschiedenen Betrachtungen über das Evangelium, das Goldene Buch und die Nachfolge Christi von Thomas von Kempen sowie Gebeten und Litaneien besteht. Am 33. Tag wird die Weihe feierlich vollzogen und schriftlich festgehalten. Mit viel Freude bereiten wir uns durch die Marienweihe auf den Weltjugendtag vor und wollen auch alle einladen, das offizielle Vorbereitungsgebet zum Weltjugendtag regelmäßig zu beten. Jetzt kommt das Gebet. Du hast uns Maria zur Mutter gegeben. Auf ihre Fürsprache lass den Weltjugendtag zu einem Fest des Glaubens werden. Schenk in diesen Tagen deiner Kirche neue Kraft, damit sie der Welt glaubwürdig Zeugnis ablegt für dich. Darum bitten wir dich, unseren Herrn und Gott, dass du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Das ist das Gebet zur Vorbereitung auf den Weltjugendtag. Dann habe ich in einer weiteren Webseite der katholischen Kirche gefunden, wie man die Weihe an die Mutter Gottes wirklich vollziehen kann, wie das ganz praktisch wird. Wie geht das, sich dem unbefleckten Herzens Marias weihen?